Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich würde gerne, bevor ich anfange zu sprechen, mit einer kurzen Kontemplation beginnen, weil wir das in unseren Gruppen auch immer so machen, mit einem ganz kurzen Text und würde Sie bitten, diesen einfach 3 Minuten lang auf sich wirken zu lassen. Das Selbst wird nie geboren und es stirbt zu keiner Zeit. Es ist immerwährend, ungeboren, ewig, uralt und wird nicht zerstört, wenn der Körper vernichtet wird.
Nach dieser schönen Kontemplation sind wir sicher alle hier jetzt angekommen. Ich möchte Sie alle sehr herzlich begrüßen und vor allem Michaela Döpke, die aus Berlin hierher gekommen ist. Sie ist Leiterin mit einer Kollegin zusammen des Bodhicharya Hospizes dort. Ich selbst, mein Name ist Gisa Stöpel, ich bin im tibetischen Zentrum tätig und bin auch Teil der Arbeitsgemeinschaft Sangha-Hilfe. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Mitgliedern und befreundeten Menschen des tibetischen Zentrums in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung zu geben, soweit es uns möglich ist. Wir haben auch einmal überlegt, ob es möglich wäre, ein ambulantes Hospiz zu gründen, haben aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass es doch sehr viel an Verbindlichkeit, an Zuverlässigkeit, an Organisation erfordert und dass wir dazu im Moment noch nicht in der Lage sind. Und wir sind aber sehr gespannt und erfreut zu hören und deine Erfahrungen zu teilen und vielleicht auch im Gespräch anschließend Erfahrungen auszutauschen und ja, Fragen beantwortet zu bekommen. Ich denke, es ist sehr kostbar, wenn wir in schweren Lebenssituationen, wenn ein guter Freund oder ein naher Angehöriger schwer krank wird, einen Unfall hat oder auf andere Weise gehen muss, es ist sehr kostbar, eine Unterstützung zu bekommen, die über über die materielle Hilfe, über die praktische Hilfe hinausgeht und auch geistig stärken und unterstützen kann. Ja, ich gebe jetzt das Wort an dich und vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, vielen Dank. Erstmal möchte ich sagen, dass ich mich ganz besonders freue, dass ich heute hier sein kann und hier unsere Arbeit vorstellen. Also es berührt mich wirklich, weil diese Idee damals vor nun ungefähr, ich glaube, 7 Jahren hier entstanden ist, hier in Hamburg. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht zur Koordinatorin, die Palliativ-Care-Ausbildung. Ja, und es war mir ein Anliegen, einen buddhistischen Hospizdienst in die Welt zu bringen. Und es war halt einfach eine Idee. Und ich habe überhaupt nicht so richtig geglaubt, dass das sowas werden würde. Und also dank der Unterstützung und der vielen Hilfe und dem Zufall, obwohl es Zufälle ja nicht gibt, ne, dass genau als ich mit dieser Idee zum Bodhicitta kam, auch Lisa Freund, die bestimmt viele von euch kennen, auch dort war und auch diese Idee hatte und mit einer kleinen Gruppe schon anfing und ich dazu kam und meinte, ja, ich habe die Ausbildung und dann war auf einmal alles, ja, flutschte irgendwie natürlich dann auch noch mit vielen Hürden und Schwierigkeiten, aber ja, es wuchs und ja, deswegen bin ich jetzt so glücklich, hier sein zu können und euch zu zeigen, was jetzt draus geworden ist. Und ich habe ja gehört, dass hier auch diese Idee und auch schon das in die Tat umsetzen der Sangha-Hilfe da ist. Und gern können wir da auch noch im Anschluss mit denen, die das interessiert, ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht habt ihr Fragen, was da wichtig sein kann oder da unterstützen wir euch natürlich sehr gerne mit Rat und Tat. Ja, vielen Dank auch, dass so viele gekommen sind. Das freut mich auch, weil das Thema ist ja wirklich ein wichtiges Thema, was jeden angeht und was wertvoll ist. Und wertvoll ist, darüber nachzudenken und auch zu überlegen, was man vielleicht in die Richtung tun kann. Ja, dieser schöne Satz von Astrid Lindgren, ihr habt den schon gelesen, ist so ein bisschen unser Leitmotiv, ja, weil sie sagt es da so schön, wir können niemandem das Leid abnehmen, sondern wir können wirklich einfach nur versuchen mitzugehen, einen Teil des schweren Weges, des Leides mitzutragen und mitzugehen und zu unterstützen. Ich fange einfach mal an. Und zwar, wurde ich gebeten, auch noch einen kleinen Ausblick in die Hospizgeschichte zu geben, weil hier jemand ausgefallen ist, der eigentlich diesen Vortrag machen wollte oder die den Vortrag machen wollte. Aber nur ganz kurz, wirklich ganz kurz, denn wir haben nicht so viel Zeit. Also, Hospiz meinte ein Schutzort für Reisende, für Bedürftige. Und es gab Hospitäler als Herberge und zur Unterstützung, zur Übernachtung. Und dann im 18., 19. Jahrhundert und als die Pest gewütet hatte, wurden dann vor allem kranke und sterbende Menschen aufgenommen und gepflegt. Dann wurde um 1900 ein erstes Hospiz errichtet für schwerkranke, sterbenskranke Menschen. Aber eigentlich erst mit Cicely Saunders, die so als die Mutter, die Begründerin der Hospizgeschichte gesehen wird, wird die Hospizidee wirklich geboren. Sie hat geforscht in Krankenhäusern, hat wissenschaftliche Studien betrieben, hat das mal alles festgehalten, auf den Punkt gebracht und sie hat dort die inadäquate Versorgung der Menschen wirklich an die Öffentlichkeit gebracht und hat dann das Hospizkonzept entwickelt als ein Konzept, das dann auch umgesetzt werden konnte in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Da sieht man die nette Dame. War Krankenschwester. Ja, und sie hat halt vor allem die Ausgrenzung angemerkt und sich dagegen zur Wehr gesetzt und sich eingesetzt für die Menschen. Und sagt, ja, es wäre schön, wenn sie viel mehr in die Gemeinschaft einbezogen würden. Es gibt diese Möglichkeiten. Und daraus hat sich dann eben die Hospizbewegung entwickelt, mit dem Wunsch, sich um schwerkranke und sterbende Menschen zu kümmern und sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen. Und es wurde dann das Konzept der Palliativmedizin beschrieben. Das Merkmal daran, es geht halt nicht mehr in erster Linie um die Heilung, sondern darum, die Symptome, die Beschwerden zu lindern. Und man sieht, es geht halt nicht nur um körperliche Beschwerden, sondern der Mensch wird ganzheitlich gesehen. Es geht um körperliche, soziale und spirituelle Leiden. Ja, und sehr wichtig auch noch der Satz, Sterben ist Leben, Leben vor dem Tod. Also der Mensch wird nicht mehr als jemand gesehen, der sich jetzt einfach nur noch auf den Tod zubewegt und allein gelassen wird, sondern es geht darum, die letzte Lebenszeit qualitativ so schön und so wertvoll wie möglich zu gestalten. Ja, ganz wichtig auch, Hospizarbeit ist ein ganzes Netzwerk und dieses Netzwerk soll da sein für den Menschen. Also dieses Dasein ist auch sehr wichtig, bedeutet nämlich das Angebot schaffen, ob derjenige es dann wirklich in Anspruch nimmt oder nicht. Das muss dann halt der schwerkranke Mensch selbst entscheiden. Es geht darum, dieses Netzwerk zu schaffen, diese Angebote bereitzustellen. Und dieses Netzwerk besteht aus Ärzten, aus Pflegenden, aus dem Hospizdienst, der ja aus den Koordinatoren oder der Koordinatorin und den ehrenamtlichen Helfern besteht. Es werden andere Experten noch dazugezogen, wenn es sinnvoll erscheint. Die Angehörigen werden mit einbezogen, die Freunde und es geht auch natürlich um das seelische Wohl der Menschen. Ganz wichtig, die Wünsche und Bedürfnisse des erkrankten Menschen und seine Vorstellungen stehen im Vordergrund. Ja, und dann geht es los mit der Begleitung. Also, ein Hospizdienst besteht halt aus der Koordinatorin und den ehrenamtlichen Helfern, die auch geschult werden. Da kommen wir später noch zu. Und es findet Begleitungsarbeit statt. Das bedeutet, dass eine Familie einen ehrenamtlichen Helfer oder eine Helferin bekommt. Und dieser Helfer, diese Helferin ist für diese Familie, für diese Person dann zuständig. So ein paar Grundvoraussetzungen, also wir begleiten
unabhängig
von den Glaubensvorstellungen. Also viele Leute sagen uns das, ihr seid ja ein buddhistischer Hospizdienst, begleitet ihr jetzt nur Buddhisten? Nein, wir begleiten nicht nur Buddhisten. Wir begleiten jeden oder jede, der von uns Begleitung bekommen möchte. Und es ist für die Menschen kostenlos, so wie auch von jedem anderen Hospizdienst auch. Wir begleiten die Menschen durch schwere, lebensbedrohliche Erkrankungen auch hindurch. Also oft haben die Menschen ein bisschen auch Angst und Hemmungen. Sollen wir jetzt einen Hospizdienst rufen? Aber es ist doch noch gar nicht so weit. Was machen wir denn jetzt? Wie sagen wir das denn jetzt? Und wir sagen dann immer, wir sind auch dazu da, durch schwere Zeiten hindurch zu begleiten. Und es ist auch nicht so, dass bei uns jeder, den wir begleitet haben, gestorben ist. Also es gibt Menschen, denen ging es wieder besser. Wir haben zum Beispiel eine Dame, eine ältere Dame, ich glaube, sie ist jetzt 84, und ihr Arzt riet ihr dann an, einen Hospizdienst aufzusuchen, und sie hätte nicht mehr lange zu leben. Und dann hat sie sich angeguckt, was es so gibt, und dann dachte sie sich, ja, von den Buddhisten wollte ich immer mal was lernen, also wende ich mich da mal hin. Und dann haben wir ihr Helga, genau, ihr kennt auch Helga, einige von euch kennen, glaube ich, Helga, weil sie ist hier im Zentrum eigentlich auch, sie kommt auch gleich noch auf ein Foto. Genau, und Helga begleitete dann diese ältere Dame und sie haben angefangen, richtig zu studieren. Jedes Mal haben sie sich getroffen, haben sich ein Buch vorgenommen, haben da Kapitel gelesen. Ja, und wenn ich dann, die ich ja diese Begleitung sozusagen begleite und dann zwischendurch mal geschaut habe, wie geht's ihr, dann sagte sie, Frau Dräger, ich sterbe jetzt nicht mehr. Ich sterbe jetzt einfach nicht mehr. Aber ich will doch sterben, sagt sie jetzt. Ja, sie möchte gerne sterben. Aber irgendwie meint sie, sie stirbt jetzt gar nicht mehr. Ja, und wir begleiten sie jetzt auch schon, ich glaube, drei Jahre oder so. Und ja, jetzt geht es ihr doch auch wieder ein bisschen schlechter. Aber wie gesagt, also es ist nicht so, dass wirklich alle Menschen sterben. Wir haben auch einen Menschen begleitet mit HIV-Erkrankung, dem es auch sehr schlecht ging. Und dem geht es mittlerweile auch wieder gut. Und er hat jetzt sogar an unserer ehrenamtlichen Helferausbildung teilgenommen und möchte jetzt selber auch Menschen begleiten. Also ja, da versuche ich immer die Leute dann so ein bisschen auch, ihnen die Angst zu nehmen, die einfach da ist. Ja, der Zeitumfang mit der Begleitung. Also es beginnt erstmal so, dass ich als Koordinatorin hingehe zu der Familie oder zu der Person, die Hilfe oder Begleitung wünscht, manchmal auch eine Beratung. Und dann schaue ich die Situation genau an, prüfe erstmal, ist alles vorhanden, was die Person braucht. Manchmal passiert das, wir kommen zu jemandem nach Hause, die Person ist entlassen worden aus dem Krankenhaus. Es wurde ihr noch nichtmals richtig gesagt, dass man jetzt gar nichts mehr machen kann. Manchmal bekommen die Patienten sogar noch so eine Information wie, ja, dann gehen sie dann noch eine Woche in die Reha, wobei Reha da überhaupt nicht Reha bedeutet, ne, sondern es einfach schon der Zeitpunkt ist, dass man wirklich gar nichts mehr machen kann. Dann gibt es manchmal noch kein Pflegebett dort zu Hause, keinen Pflegedienst, keine Pflegestufe ist beantragt. Manchmal sind die Menschen wirklich in einer ganz prekären Situation alleine zu Hause. Und wir haben dann auch die Aufklärungsarbeit zu leisten und auch den ganzen Weg mit den Menschen zu gehen, das erstmal zu begreifen, was ihnen da jetzt ziemlich sicher passieren wird. Und das erfolgt dann auch ganz, ganz langsam und ganz behutsam. Ich schaue dann, was die Leute sich wünschen, wer könnte passen von unseren ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen. Die sind ganz unterschiedlich, von noch recht jung, kurz nach dem Studium. Ich glaube, Helga ist, glaube ich, die Älteste. Ja. Und auch aus ganz unterschiedlichen Berufen. Manche sind Heilpraktikerin, manche eine Ärztin. Interessanterweise viele auch aus dem Pflegebereich, wo ich dann immer denke, Hut ab. Die pflegen schon den ganzen Tag und dann in ihrer wenigen kostbaren Zeit machen sie dann noch ehrenamtliche Begleitung. Ist wirklich toll, was viele Ehrenamtliche auch leisten. Ein Hausmeister hatten wir dabei, wirklich ganz unterschiedliche Menschen, was auch ganz toll ist. Und ich gucke dann so ein bisschen nach Bauchgefühl, wer könnte da zu wem passen. Meistens klappt es auch ganz gut. Und dann geht der oder die Ehrenamtliche meistens erstmal in Begleitung von mir zu einem ersten Treffen. Und dann gucken beide, stimmt die Chemie, kommen wir gut miteinander klar. Und eigentlich in der Regel treffen die sich dann einmal in der Woche für 2 Stunden. Und so entwickelt sich dann Stück für Stück eine Beziehung. Und das geht in der Regel auch recht schnell, weil man doch in diesen 2 Stunden, und es ist auch eine regelmäßige Zeit, sehr schnell über sehr tiefe Themen ins Gespräch kommt und sich, wenn man sich versteht, dann wirklich schnell auch eine Beziehung entwickelt. Ihr könnt gerne fragen, einfach zwischendurch, ne, dann können wir auch gerne ins Gespräch kommen.
Das EA, durchgeschulte
EA. Ja, das ist für uns so das Kürzel, EA, ehrenamtliche Begleiterinnen.
So.
Genau, und der Zeitumfang, also erstmal haben wir halt diese Faustregel, 2 Stunden die Woche, und dann kann das natürlich auch variieren. Wir haben erstmal so diese Faustregel, es können auch Schwierigkeiten auftreten, zum Beispiel der Patient wünscht sich jetzt ganz viel, ganz schnell, es soll am liebsten rund um die Uhr jemand da sein. Und das können wir so von jetzt auf gleich nicht leisten. Ne? Und man muss dann halt eben dieses Netz aufbauen, gucken, welche Freunde können einspringen, was ist mit den Angehörigen. Und meist entwickelt sich dann so ein Plan, so ein Rhythmus. Und wenn dann auch die Grenzen zwischen Ehrenamtlichen und dem Menschen, der begleitet wird, sich gut eingependelt haben, dann kann man auch die Zeit, kann auch der Ehrenamtliche mehr Zeit investieren. Ne? Aber wir müssen auch gut auf die Ehrenamtlichen achten, dass die Ehrenamtlichen nicht ihre eigenen Grenzen überschreiten und dann ausgepowert sind. Da muss man halt auch gut gucken. Und wir setzen dann auch oft, weil mit zunehmender Krankheit natürlich ist auch intensiver wird und mehr Zeit investiert werden muss. Wir setzen dann manchmal auch 2 oder sogar 3 Ehrenamtliche für eine Person ein, dass dann noch Leute dazukommen, die dann Sitzwachen machen und einfach da sind.
Wie viele Ehrenamtliche sind denn das?
Wir haben jetzt 45 ausgebildete Ehrenamtliche.
In Berlin?
In Berlin, genau.
Und begleitet eine Ehrenamtliche immer nur eine Person?
Genau, eine Ehrenamtliche begleitet immer nur eine Person und hat auch, wenn die Begleitung zu Ende ist, dann erstmal Pause. Da achten wir auch drauf, dass die dann erstmal 3 Monate Pause machen und dass wir auch mit den Ehrenamtlichen im Gespräch bleiben, gucken, wie geht's denen jetzt, weil so eine Begleitung doch auch sehr ans Herz gehen kann. Weil man ja sich auch in der Zeit recht nahe kommt.
Du sprachst gerade von dieser Dame, die noch gar nichts hatte. Kümmert ihr euch denn quasi auch um ein Pflegebett?
Ja. Ja, das ja. Macht ihr auch? Das machen wir auch alles. Mhm. Also wir kümmern uns auch um die Pflegestufen, dass das schnell geht, dass die sehr schnell eine Pflegestufe bekommen, dann, dass ein Pflegebett geliefert wird. Wir kümmern uns auch um Pflegedienste, dass ein, es gibt in Berlin verschiedene auf Palliative Care spezialisierte Pflegedienste, die wir dann anrufen und auch Ärzte, Homecare-Ärzte, Schmerztherapeuten, wenn nichts, ja.
Aber die Frau, von der du gerade sprachst, die hat sich doch bestimmt nicht darum gekümmert, nun bei euch nun irgendwie so Anschluss zu finden oder eine Begleitung.
Mhm. Also oft sind es die Ärzte, die uns kennen, die dann die Menschen ansprechen und ihnen das sagen und auch einen Flyer von uns haben. Ich habe hier auch ein paar mitgebracht und auch noch einen Artikel, kann man sich später gerne nehmen, wer möchte. Und ja, teilweise sind das die Ärzte, auch die Krankenhäuser. Mit der Charité sind wir auch in Kontakt mit verschiedenen Pflegediensten und Pflegeheimen. Manchmal sind es die Angehörigen, die sich an uns wenden und manchmal sind es auch die Menschen selber, wenn es ihnen noch gut geht und sie aber wissen, sie sind schwer krank. Manche wenden sich auch dann selber an uns.
Und arbeitet ihr mit stationären Hospizen zusammen?
Arbeiten nicht direkt zusammen, aber sind in Kontakt, weil es gibt den HPV, den Hospiz- und Palliativverband, und da sind alle Hospizdienste und auch alle stationären Hospize vertreten, und da sind wir einmal im Monat auch vertreten, werden verschiedenste Themen besprochen, es geht auch um politische Entscheidungen und die jährliche Hospizwoche in Berlin wird gemeinsam geplant, da sind wir dann auch wieder in Arbeitsgremien, also das kommt auch noch dazu.
Aber in der Begleitung dann nicht? Also es gibt ja Patienten, die dann vielleicht doch sagen, ich würde gerne in eine stationäre Einrichtung?
Doch, also wir vermitteln dann auch an stationäre Einrichtungen. Also wenn wir zum Beispiel merken, die häusliche Situation ist zu schwierig, wir kriegen das nicht abgedeckt, Sauerstoffgeräte oder irgendwas fehlt, ne? Oder manchmal haben Patienten, möchten erst zu Hause bleiben, aber haben irgendwann doch große Angst, und dann vermitteln wir auch an Hospize, dass die Leute sich nicht mehr kümmern müssen, ne? Das nehmen wir dann in die Hand. Und da gibt es aber auch Wartelisten, da muss man dann schon auch gucken, dass man die Leute rechtzeitig auf die Warteliste setzt und dann einen Platz bekommt. Ja.
Und wie lange geht die, also du hast gesagt, es ist immer Pause nach einer Begleitung, wenn die Begleitung zu Ende ist, endet die Begleitung normalerweise mit dem Tod von dem Patienten, oder ist es noch so eine, normalerweise eine Zeit danach, wo die Angehörigen noch in Kontakt stehen mit der Ehrenamtlichen?
Also es kommt immer darauf an, wie das Bedürfnis ist. Ne? Manchmal endet es danach mit dem Tod. Wenn sich aber vorher eine enge Beziehung oder eine Beziehung entwickelt hatte zu den Angehörigen, dann geht es auch noch etwas weiter. Also zum Beispiel hatte uns jetzt auch letzte Woche der Ehemann angerufen von der verstorbenen Frau, und ihm ging es ganz schlecht, und das war nun auch schon eine Weile her, und er hat am Telefon trotzdem immer noch geweint und meinte, ich schaffe das gar nicht und kann die Gabi, sage ich jetzt mal, nicht nochmal kommen, und ja, natürlich kommen wir dann noch und begleiten noch weiter, und ja, das geht natürlich nicht endlos. Meistens schaffen wir das dann aber auch, das so zu beenden, dass die Menschen sich gut fühlen und es ihnen dann besser geht. Wir können die Ehrenamtlichen nicht ewig lange binden und ewig lange, ist ja auch eine Belastung und eine Verpflichtung, und Wir gucken dann auch schon mal, dass wir als Koordinatorin die Gespräche weiterführen, eventuell. Ja, oder versuchen, wenn es wirklich gar nicht geht, dann noch andere Experten oder Einrichtungen mit hinzuzuziehen. Ja, bei der Begleitung geht es in erster Linie einfach da sein. Da sein ist, ja, manche denken, das ist ja noch nicht viel, aber es ist sehr, sehr viel, einfach da sein. Und manche Patienten wünschen sich gar nicht mehr. Also ein Mann auch letzte Woche, ich meinte dann, soll denn nicht noch jemand zu dir kommen, weil er sich auch sehr, weil er auch sehr große Angst hat, wenn er alleine ist. Und er meinte dann, ja, aber ich kann überhaupt nicht mehr reden. Ich kann gar nicht so viel reden. Und ich meinte dann, nee, du musst ja nichts reden. Ja, ist das denn auch okay, wenn der Ehrenamtliche einfach nur in der Küche sitzt und ich lege mich ins Bett? Ja, natürlich ist das in Ordnung. Die Ehrenamtlichen sitzen auch einfach nur in der Küche, aber es ist jemand da und derjenige braucht keine Angst zu haben, alleine zu sein.
Macht ihr auch Nachtwachen?
Wir machen auch Nachtwachen zum Teil. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Ehrenamtliche wir zur Verfügung haben. Im Moment ist es ganz gut, weil gerade auch wieder eine Gruppe fertig geworden ist und die sind dann auch ganz motiviert. Darauf kommt es immer so ein bisschen an, aber wir wachsen ja und es werden immer mehr und wir haben eigentlich ganz, ganz gute Kapazitäten jetzt schon und wir versuchen auch, dann haben wir uns überlegt, so eine konstante Begleitungszahl zu halten und jetzt nicht unendlich wachsen zu wollen, sondern wir haben gesagt, ja, wenn wir so 30 bis 35 Menschen begleiten im Jahr, dann ist das gut und die wollen wir gut begleiten und wir wollen nicht in Stress und Hektik geraten und die Ehrenamtlichen sollen einfach auch genug Zeit haben von uns, damit wir die gut auffangen können, weil das ist auch sehr wichtig. Ja, wir kommen da später noch zu in der Schulung. Also die Ehrenamtlichen können auch Meditationsangebote geben, Gespräch natürlich, Qigong, da haben wir auch Fortbildungsangebote für die Ehrenamtlichen, Kinderbetreuung, Hilfe im Haushalt, manchmal gehen sie auch einfach mit dem Hund spazieren, Spaziergänge, soweit es möglich ist, spirituelle Begleitung, sofern die Menschen sich das wünschen. Also wir gehen nicht hin und sagen, wir sind ein buddhistisch inspirierter Hospizdienst und wir erzählen Ihnen jetzt mal was über den Buddhismus, natürlich nicht. Also da sind wir ganz, ganz vorsichtig und das kriegen die Ehrenamtlichen auch eingebläut, dass sie da nicht so auftreten, sondern wirklich nur, wenn die Leute sich das wünschen. Ja, wobei man natürlich die Ehrenamtlichen auch nicht komplett unter Kontrolle hat und wir hatten da letztens auch so eine Situation, wo ein Ehrenamtlicher dann einem älteren Herrn anscheinend, wir haben es ja nicht gewusst, etwas erzählt hat, dass wir buddhistisch sind und so und über den Dalai Lama, hatte uns auch nichts davon gesagt, dass er das gesagt hatte. Meine Kollegin kommt dahin und auf einmal sagt dieser ältere Herr, ja, das weiß ich ja, Sie sind da von dieser komischen Sekte und überhaupt, die wollen alle Tiere umbringen. Ich habe gehört, die wollen alle Tiere umbringen. Der Dalai Lama und so, habe ich gehört. Und dann hat meine Kollegin erstmal aufgeklärt und erstmal gesagt, dass das alles ja nicht ganz so ist. Und auch mit dem Dalai Lama und die Tiere wollen die auf jeden Fall nicht umbringen. Aber ja, sie musste dann erstmal ganz schön was gerade rücken. weil der ältere Herr war auch schon ein bisschen verwirrt und ja, war dann nicht ganz so leicht. Okay.
Ist es denn so, dass ihr regelmäßige Gespräche mit den Betreuern führt und euch darüber austauscht, also dass sie berichten von ihrer Arbeit?
Ja.
Dass ihr die auch begleitet?
Mhm. Ich mache schon mal ein Bild weiter, dann ist es nicht so langweilig. Oh. Ups, wieso hat das jetzt nicht gemacht? So. Genau, das war die allererste Gruppe, mit der alles anfing. Und was hast du jetzt gerade nochmal? Stichwort? Ja, genau. Genau, also erstmal haben wir eine Dokumentation. Die Ehrenamtlichen müssen über jeden Besuch ein paar Zeilen schreiben und schicken uns dann diese Dokumentation so nach 5, 6 Besuchen. Ist ein bisschen unterschiedlich. Wir kennen unsere Ehrenamtlichen ja auch gut und bei manchen wissen wir, da können wir uns komplett drauf verlassen. Das läuft, das sind tolle Leute, die machen das. Das gucken wir dann nicht so genau, und aber immer bei neuen Leuten oder auch Leuten, wo wir wissen, ja, da muss man einfach mehr begleiten. Da sind wir dann regelmäßig auch im Gespräch. Also gucken einerseits in den Dokumentationsbögen, ist da vielleicht irgendwas problematisch, oder wir telefonieren, und oft kommen die auch von sich. Oft kommen die einfach, weil die haben ja auch Vertrauen zu uns und kommen dann und ja, fragen uns in der Regel, wenn es irgendwie ein Problem gibt oder ihnen was nicht klar ist.
Ich hätte mal 2 Fragen. Mhm. Also zum einen, wer wendet sich an euch? Mhm. Ihr firmiert ja nun als buddhistischer Hospizdienst. Mhm. Und Berlin ist eine große Stadt, es gibt also Auswahl. Also könnte ich mir vorstellen, wenn es jetzt nicht gerade vom Arzt oder von irgendeinem Pflegepersonal angeregt wird, dass derjenige, der sich jetzt bei euch meldet, sich auch euch ausgesucht hat und möglicherweise aufgrund dieses Zusatzes, den andere ja nicht haben. Mhm. Also was nach 3 Jahren könnt ihr da so sagen, wer tatsächlich zu euch kommt? Also sprich, sind das wirklich Leute, die entweder einen buddhistischen Hintergrund haben, zum großen Teil, oder solche, wie du vorhin erzählt hast, die einfach Interesse daran haben und sich diesem Thema möglicherweise eben jetzt auch gerade in dieser letzten Lebensphase widmen wollen. Mhm. So, und damit im Zusammenhang, du hast zwar gesagt, missionarisch seid ihr jetzt nicht tätig, aber dennoch definiert ihr euch ja wahrscheinlich anders. Und da hätte ich gerne die Abgrenzung ein bisschen bewusst, weil ich bin für eine Freikirche tätig. Und das ist eigentlich so ein bisschen was ich heute Abend auch gerne mitnehmen würde. Was ist bei euch anders?
Ja, ja. Da kommen wir noch ein bisschen hin. Gut. Also was ist bei uns anders? Welche Leute sich an uns wenden, würde ich sagen, ganz gemischt. Also manche wenden sich an uns wegen dem Interesse, manche wenden sich an uns, weil sie selber auch Buddhisten sind. Haben wir auch schon Menschen, aber nicht so viele. Und manche sagen einfach, ja, wenn schon irgendwo zugehörig, finde ich das interessant, das erscheint mir irgendwie offen. Ich glaube, manche finden das auch gut, dass wir relativ junge Leute auch haben. Finden manche, glaube ich, auch attraktiv. Ja, und teils ist es auch der Bezirk, weil die Hospizdienste in Berlin so ein bisschen auch in ihren Bezirken agieren. Das ist auch noch so. Ja, und dann natürlich halt über die Empfehlungen. Ja, genau. Das war dann die 2. Schulungsgruppe. Da ist Silvia Wetzel in der Mitte. Kennt vielleicht auch der ein oder andere. Und wir haben unseren Ehrenamtlichen immer Namen gegeben, je nach dem tibetischen Jahr. Die einen waren die Feuerschweine und dann kommen die Erdratten. Und da ist meine Kollegin an der Seite auch. Ja, jetzt ein bisschen was über die Schulung. Also erstmal haben wir Fragebögen, die die Teilnehmer ausfüllen, wo es ein bisschen darum geht, warum man das macht und ob man schon Erfahrungen hat. Daran schauen wir immer schon so ein bisschen, was sind das für Leute, laden die Interessenten dann ein zu einem Erstgespräch. Und wir versuchen aber schon wirklich, wenn wir jetzt keine zwingenden Gründe haben, Menschen nicht zu nehmen, was auch vorkommen kann und auch immer wieder vorkommt, weil manchmal die verrücktesten Leute zu uns kommen, zum Beispiel jemand, der einfach mal so sehen will, wie jemand stirbt, das geht dann natürlich nicht. Und in diesem Vorgespräch machen wir uns ein bisschen vertraut mit den Leuten, aber wie gesagt, versuchen wirklich nach der Reihenfolge zu gehen, weil ich das auch wichtig finde, dass einfach jeder die Chance bekommt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und diese Schulung machen zu können. Und auch wenn dann sich doch rausstellt, dass der ein oder andere dann nicht so geeignet ist, um jemanden zu begleiten, dann sind die manchmal auch froh, was anderes bei uns zu machen, im Büro zu helfen oder einfach dazu zu gehören, zu der Gruppe und an dem Thema dran zu sein und zu Veranstaltungen zu kommen.
Ich wollte noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, wir zeichnen ja auch auf und für die Tonaufnahme wäre es ganz schön, wenn Sie eine Frage haben, dass ich Ihnen das Mikro einmal angleiche, dass dann auch die Zuhörer später die Fragen etwas besser verstehen können. Also melden Sie sich gerne und dann komme ich mit dem Handmikro zu Ihnen. Ja? Danke.
Ja, ich habe eine Frage. Danke. Gibt es eine Altersgrenze für die Ehrenamtlichen?
Nein.
Also würden Sie sagen, ja, ab 70, die leben selber nicht mehr sehr lange?
Nee, auf keinen Fall. Nee, das kommt einfach drauf an, wie fit man selber noch ist, wie viel man sich zutraut. Ja. Gut, ich gehe das hier jetzt ein bisschen schneller durch, weil sonst kommen wir zu den eventuell noch interessanteren Sachen nicht so. Also Schulung, wir haben da viele verschiedene Dozenten, unter anderem auch Lisa Freund, die sehr viel macht in unserer Schulung. Nach den Rahmenvereinbarungen des Paragraphen La. Und wir haben halt in unsere Schulung integriert Fortbildungen bei buddhistischen Lehrern. In Meditation, buddhistischer Geistesschulung, da ist der Jesche Udo Regel immer da, Silvia Wetzel, dieser Freund vor allem. Mit Ringo Tulku haben wir meistens auch immer noch einen Abend. Und das ist das, was uns auch von anderen Hospizdiensten unterscheidet, dass die Ehrenamtlichen wirklich, also in einem Dreivierteljahr kann man jetzt noch nicht den ganzen Buddhismus nahelegen, aber sie bekommen schon ein Rüstzeug, bekommen sie an die Hand, dass sie sich mit der Philosophie auskennen und auch ein bisschen das praktisch anwenden können. Also Tonglen-Meditation haben wir relativ intensiv, die dann auch praktiziert und geübt wird. Das sind jetzt die Schulungsinhalte. Ritualarbeit ist auch ein Teil, der auf buddhistischem Hintergrund angeboten wird. Das macht auch die Lisa Freund, wobei sie immer sehr darauf auch bedacht ist, auch Rituale und Meditationen zu entwickeln oder anzuleiten, die halt auch für Nicht-Buddhisten geeignet sind. Also wir machen ganz viel mit dieser Kraftquelle und Kraftquellenmeditation, wo dann ja jeder dazu angeleitet wird, seine eigene Kraftquelle zu finden und sich darauf zu beziehen. Und das ist auch das, was wir halt mit diesem spirituellen Gedanken verfolgen. Also in erster Linie wünschen wir uns, die Menschen dort zu unterstützen, wo sie sind und das, was ihnen im Leben Kraft gegeben hat, vielleicht wieder zu entdecken, neu zu erwecken und sie darin zu stärken und zu bestärken. Und eigentlich nur, wenn jetzt jemand schon einen buddhistischen Weg eingeschlagen hat oder daran besonders interessiert ist, dann jemanden auch dort zu unterstützen. Aber da kommt trotzdem gleich noch mehr zu.
Wir haben gerade vor kurzem eine Anfrage bekommen von einer Sterbebegleiterin eines Hamburger Hospizdienstes, die genau nach Ritualen fragte in der Begleitung von Sterbenden. Gibt es da von euch irgendeine Dokumentation oder irgendetwas, woran ich Sie verweisen kann? Weil ich glaube also, dass dieses Wort Ritual vermittelt einem ja immer so, ja, das ist etwas Regelmäßiges, etwas Wiederkehrendes, etwas, was mich vielleicht auch ein bisschen beschützt in diesem Sterbeprozess, also etwas, ein Leitfaden, an dem ich mich festhalten kann. Und ja, die Frage wäre eben einfach, gibt es dazu was? Ich weiß, dass es hier an der Hamburger Uni vor 2 Jahren mal eine Vortragsreihe gab über Rituale, wie sie in Asien stattfinden. Nur diese Rituale helfen uns hier natürlich überhaupt gar nicht.
Ja, da hast du recht. Also es gibt von Lisa einiges, was sie entwickelt hat und was sie auch zu Papier gebracht hat. Und es gibt ein ganz tolles Buch von einer Dame, deren Name mir jetzt leider entfallen ist. Aber wenn jetzt in Kürze unsere Internetseite wieder funktioniert, die leider gehackt wurde und jetzt kaputt war, dann könntet ihr das dort nachlesen. Und ich könnte auch gerne für deine Freundin bei mir in den Unterlagen, die ich von Lisa habe, gucken. Müsstest du dich einfach dann an mich melden. Genau. Okay. Genau, hier sind weitere Inhalte der Schulung. Es gibt dann auch immer ein interreligiöses Wochenende. Bei der Pflege geht es vor allem darum, was darf ich als Hospizbegleiter und verschiedene Handgriffe und kleine Dinge, Handreichungen zu erlernen, die ich anwenden kann oder was ich auch in Notfallsituationen tun kann. Es geht auch um rechtliche Grundlagen, Vorsorge, Vollmacht, Patientenverfügung. Es ist ein Grundwissen, was man sich da aneignet. Aber wir geben das dann auch weiter an Experten, wirklich so eine Vorsorgevollmacht auszufüllen, weil das ist doch recht umfangreich und kompliziert. So, hier nochmal die ganze Palette und die Fülle sieht man nochmal an Aufgaben, die in der Begleitung auf einen zukommen oder mit denen man zu tun hat. Das sieht hier so trocken aus. Ich habe eigentlich gedacht, man könnte vielleicht so einzelne sich rauspicken und dazu vielleicht ein Beispiel ein bisschen erzählen. Ja, weil bei dieser Sangha-Hilfe eventuell auch, wie ihr sie plant, können ja auch irgendwelche Sachen passieren. Also zum Beispiel sehe ich hier Brückenfunktion bei gestörten Verbindungen wahrnehmen. Es ist manchmal so, der Sterbende hat eventuell oder oft eine ganz andere Wahrnehmung von der Situation als der Angehörige. Der Angehörige ist oft noch in dem Wunsch, es wird alles wieder, es möge alles wieder werden, aber der Mensch, der stirbt, dem ist sehr oft schon viel früher klar, dass er sterben wird. Und als Helfer befindet man sich dann manchmal in einer Dazwischenposition, in einer sehr schwierigen Position. Ich kam in eine Familie und ich spürte immer nur von dem Ehepartner so eine Kälte, die mir entgegenkam. Und ich hatte das Gefühl, er denkt so ähnlich wie, ja, da kommt jetzt wieder der Todesengel sozusagen oder die das Übel bringt. Und wohingegen die Dame so glücklich war, endlich jemanden zu haben, dem sie das anvertrauen konnte und endlich darüber sprechen zu können, dass sie sterben wird, weil sie von ihrem Mann immer nur gehört hat, das wird alles wieder, das wird alles wieder, aber für sie war das halt kein, das wird alles wieder. Oder
Verzeihung, eine Frage. Haben die meisten Sterbenden diese Sicherheit, dass sie sterben werden?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt
die wenigsten.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, weil, also wir haben jetzt 100 Menschen ungefähr begleitet und ja, das ist jetzt noch keine wissenschaftliche Studie, wo ich von Prozenten reden kann. Also manche spüren es, manche können es auch annehmen, manche sind sogar bereit, dann wirklich damit umzugehen, zu meditieren, sogar ihre Beerdigung zu planen. Und andere sehen es bis zum letzten Atemzug nicht und quälen sich dann auch sehr. Aber ich kann als Helfer das nicht forcieren. Ne? Ich kann das nicht. Ich kann ganz, ganz sanft und vorsichtig vielleicht mal eine Bemerkung geben, ne, dass es irgendwie in die Richtung kommt, aber das muss jeder Mensch auch selbst entscheiden und manchmal ist es auch ein Schutz, das nicht wahrzunehmen, weil man es einfach nicht fassen kann und nicht ertragen kann.
Also ich denke, es gibt da ja auch keine Regel, weil es ist ja eigentlich immer individuell. Wie der Einzelne stirbt oder auch wie die Verwandten damit umgehen. Was du eben sagtest von der Brückensituation, das ist ja manchmal auch hilfreich, damit, wenn es jetzt Ehepaare sind, damit die wieder wirklich miteinander reden können.
Das ja.
ist manchmal ganz sinnvoll, wenn eine neutrale ja. Person dann
da ja. ist. Genau. Also ich versuche dann immer irgendwie zu vermitteln, wie kostbar die Zeit ist und dann zu sagen, egal, ob das jetzt vielleicht noch ein paar Monate sind oder weniger, aber es ist so kostbar. Und trotzdem muss man aber auch als Vermittelnder sehr gut aufpassen, weil man auch ganz leicht zwischen die Fronten dann gerät, ne? Und es sehr, sehr schwierig werden kann. Also so, dass wir eigentlich eher den Ehrenamtlichen sagen, sie sollen sich nicht da reinbegeben in diese Zwickmühle, sondern versuchen, sich da eher vor zu schützen, rauszuhalten. Und dann gehen wir als Koordinatorinnen rein und gucken, wie man die Situation hinkriegt. Dass zum Beispiel der Ehrenamtliche oder die Ehrenamtliche ist dann für die Angehörige da und ich führe Gespräche mit der Freundin zum Beispiel, haben wir auch gerade eine Situation. Oder da ist auch die Situation, die Freundin hat mit dem Freund zusammengelebt, sie hat das alles mit ihm durchgemacht, von der Diagnose der Krankheit bis jetzt. Und dadurch sind auch Spannungen entstanden, sie verstehen sich jetzt nicht mehr so gut. Jetzt kommt die Familie aus England, der Bruder, die Schwester und die Freundin ist auf einmal außen vor, ist ganz alleine, wird von der Familie richtig ausgegrenzt und ist in einer ganz, ganz ja, schwierigen Situation, aber ich kann mich nicht hinstellen als Koordinatorin und das jetzt irgendwie anprangern und sagen, so und so, aber ich kann halt versuchen, mit der Freundin Gespräche zu führen und sie zu stärken und sie ihr in der Situation Verständnis geben und ihr zu sagen, wie gut sie das alles macht und versuchen, Wege zu finden, dass sie dann daraus findet, aus dieser Rolle.
Wie ist die Erfahrung mit den Buddhisten bei euch? Also die Erfahrung, falls die jemand hätte.
Also bisher die Buddhisten, Also ich glaube schon, dass buddhistische Praxis wirklich was ausmacht, dass man wirklich die Möglichkeit bekommt, friedvoller zu sterben. Also habe ich auf jeden Fall so erlebt. Auch bei einer recht jungen Frau noch, also sie war da so mein Alter vor 2 Jahren, und sie hat sich wirklich auf die Reise in ihr Inneres begeben, hat ganz viel meditiert, auch in Anleitung von einer unserer Ehrenamtlichen, die auch erfahren ist, die auch Qigong- und Tai-Chi-Lehrerin ist. Und sie war dann wirklich angstfrei. Also sie hat zwar gesagt, als sie schon ganz schwach war, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich morgen vielleicht nicht mehr bin. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich bin gespannt und ich habe keine Angst. Und ihr Gehen war dann auch wirklich ganz sanft und friedvoll. Also so hat es mir die Ehrenamtliche, die dabei war, beschrieben. Also schon auch ein kurze Zeit der Angst schon auch, aber das hat sich dann ziemlich schnell gegeben. Also es ist auch eh so, ich habe ja immer gedacht, als ich angefangen habe, ich habe ja am Anfang auch selber begleitet, ich war erst ehrenamtliche Helferin beim Rikam-Hospiz, ich habe immer da gedacht, ich will da sein, wenn die Menschen sterben, weil ich dachte, das ist der schlimmste Moment. Aber das ist meist gar nicht der schlimmste Moment, sondern die Zeit davor ist schlimmer. Also so habe ich es jedenfalls jetzt erlebt, dass ganz viel Angst hochkommt und sich wehren und verständlicherweise, ich meine, das ist ja unser Ego, unser, ja, was wir verlieren. Und das aber dann, wenn man diese Zeit durch hat, dass dann meistens eher eine friedvolle Phase dann nochmal kommt und ja, dass dann das Abschiednehmen auch oft stattfindet, wenn gar niemand dabei ist. Ganz sanft sein kann auch.
Ja.
Ja. Irgendwie merke ich, dass die Zeit fortschreitet und deswegen gehe ich jetzt hier doch nicht mehr so weit drauf ein. Ja, da sind wir nochmal mit Rinko Tulku Rinpoche. Das war jetzt vor kurzem, als er da war. Das war sehr schön. Beratung habe ich eben auch eigentlich schon erzählt. Also wir haben auch ein Beratungsangebot, wo die Angehörigen auch hinkommen. Und es gibt auch weitere Angebote, die für die Öffentlichkeit auch sind, Themenabende, Fortbildungen. Manchmal macht er das so, manchmal macht er das nicht. Ja, und ich denke, ich brauche jetzt euch nicht viel über Buddhismus zu erzählen, weil ihr wahrscheinlich mit eurer langjährigen mit eurem langjährigen Studium viel weiter seid als ich. Und ich mir auch Rinko Tulku als Lehrer ausgesucht hat, der sich immer als Lazy Lama bezeichnet. Ich folglich nicht so viel studiere, sondern mehr lebe. Ja, aber vielleicht trotzdem so ein paar Sachen, die ich halt Leuten sage, die fragen oder die jetzt nichts über den Buddhismus wissen. Also erstens gab es ja schon andere Hospizdienste, christliche und so weiter, aber einen buddhistischen Hospizdienst gab es eben noch nicht. Und wir haben halt gedacht, das fehlt einfach. Und wir denken, dass der Buddhismus auch nochmal eine ganz besondere Chance bietet, die in der Lehre des Buddhismus selbst liegt, weil eben der Buddhismus dem Sterbeprozess ja eine ganz besondere Bedeutung zuspricht und dass, wenn man diesem Zeit und Raum gibt und die Möglichkeit hat, sich dann am Ende des Lebens nochmal intensiv beschäftigen zu können, man vielleicht die Chance haben kann, diese große Chance dann nutzen zu können, wenn man die Möglichkeit hat, sich wirklich vorzubereiten. Eben halt die Chance hat, im Sterben eventuell Erleuchtung erlangen zu können, was halt der Buddhismus sagt. Und außerdem, denke ich, dass es eine wundervolle Möglichkeit ist, eben Buddhismus zu praktizieren, sich zu schulen auf dem Weg, weil man in der Begleitung von Sterbenden ganz viel entdeckt und erfährt über sich selbst, über Liebe, Mitgefühl, das erfährt und die Möglichkeit hat, es zu geben. Also ich werde nie vergessen, wie eine Frau, die noch zum letzten Mal mit mir sprechen konnte, und sie hat mich mit großen Augen angeschaut und hat zu mir nur gesagt, das ist Liebe. Sie war so dankbar und einfach nur, sie meinte, das ist Liebe, dass ich für sie da bin. Und das ist einfach so schön, so wunderschön. Ja, und eben, ja, dass man halt dazu beitragen kann. Und das ist ja ein ganz buddhistische. Ja, und was für die Ehrenamtlichen auch wichtig ist, ist halt die Haltung. Das ist natürlich auch in anderen Religionen so. Aber im Buddhismus erfährt es auch nochmal eine besondere Bedeutung, dass man sich über die Motivation versucht, im Klaren zu werden und seine Motivation auch immer mehr, verfeinert auch. Ne? Manchmal denkt man vielleicht, ja, ich habe eine gute Motivation, aber mit der Zeit entdeckt man, wie die Motivation vielleicht noch reiner und selbstverständlicher werden kann. Ich habe auch hier noch einen Artikel, den könnt ihr euch gerne mitnehmen. Den finde ich ganz interessant. Das ist aus psychologisch-buddhistischer Sicht werden da verschiedene Motivationen und auch ungute Motivationen dargestellt, die man haben kann, um jemandem zu helfen. Und auch, dass das Helfen in unserer Gesellschaft oft so ein bisschen so einen negativen Touch hat, von wegen, der hat doch ein Helfersyndrom oder oh je, habe ich ein Helfersyndrom. Und dass es aber wichtig ist, sich über sein Handeln auch freuen zu können. Und das betont der Buddhismus ja auch, ne? Dass man halt diesen Mittelweg findet zwischen Helfersyndrom oder einer unangebrachten Motivation zu helfen und aber der wirklichen Motivation zu helfen und sich dann aber auch freuen zu können darüber. Und das sind einfach halt auch Themen bei uns, die wichtig sind und mit denen wir uns beschäftigen. Und das ist halt auch ein Teil des Buddhistischen an dem Hospizdienst. Ja. Das ist auch was hauptsächlich dann die Ehrenamtlichen betrifft, zu erlernen, zu erfahren. Ihr wisst es alle, wozu es Meditation gibt und warum wir meditieren. Und Meditation ist halt auch eine Möglichkeit, um den Tod besser zu verstehen und die Angst zumindest ein bisschen eventuell zu verlieren. Wir haben dazu einen Qigong-Kurs, eine Fortbildung, die bieten wir jedes Jahr an, die heißt Auf Wolken gebettet. Da gibt es Meditation und Qigong-Übungen, die auch mit schwerkranken und liegenden und sterbenden Menschen gemacht werden können. Eigentlich wollte ich das mit euch machen, aber die Zeit, die schreitet irgendwie vor. Und es lernen da die Helfer, oder das ist halt auch offen für alle Leute. Man erlernt bestimmte Meditationen und es gibt dann auch Gruppenarbeit und man lernt dann auch diese Meditation anzuwenden. Und das sind dann Meditationen, die sehr viel mit Bildern arbeiten. Also wo man zum Beispiel liegt und wo dann der Begleiter sagt oder die Begleiterin, du liegst jetzt auf Wolken gebettet und man muss man spürt einfach den Körper, wie dann die Sonne rauf scheint und auf den Wellen, wie man getragen wird. Man versucht die Verbindung zur Kraftquelle zu finden oder eventuell noch mit Lotusblüten auf verschiedenen Punkten. Und man guckt so ein bisschen, dass die Meditation für den Menschen stimmig ist, mit dem man sie macht. Also wenn jetzt da ein älterer Herr ist, der mit Lotusblüten nichts anfangen kann, dann nimmt man natürlich keine Lotusblüten, da guckt man halt vorher so ein bisschen, ne? Aber um solche Sachen geht es dann, wo man dann einfach den Patienten eine Möglichkeit gibt, loslassen zu können und sich entspannen zu können und mal zur Ruhe zu kommen. Ja, das wisst ihr auch. Aber trotzdem sehr wichtig als Merkmal für unseren Hospizdienst, als einen buddhistisch inspirierten Hospizdienst. Ja, und diese Verbindung mit der unsterblichen Natur des Geistes, das ist auch was Lisa immer sehr betont und wozu Lisa sehr viele Übungen dann auch macht. Ja, das ist auch einzigartig im tibetischen Buddhismus, die detaillierte Beschreibung über das Sterben und die Beschreibung auch, wie die Energien sich auflösen in den verschiedenen Phasen und auch, was für uns ja auch wichtig ist, was wir dann auch sagen, ist, dass wenn das Herz aufhört zu schlagen, für uns derjenige noch nicht tot ist. Und ich habe das auch ganz intensiv erlebt, als ich bei jemandem dann gesessen habe, der gestorben ist. Und die Krankenschwester sagt mir natürlich vorher, sagen Sie aber gleich Bescheid, wenn derjenige gestorben ist. Und derjenige ist gestorben und genau, das war das erste Mal auch für mich und ich habe nur gemerkt, ich kann mich überhaupt nicht bewegen, weil so viel Energie einfach da war und so eine hohe Intensität da war. Und ich hatte so ein Gefühl, als wäre das ein wunderschönes Bild und wenn ich jetzt rausgehe und die Schwester hole, dann fällt es in seine Einzelteile und ist zerstört. Also wir sagen ja, dass erst wenn auch die Energieströme im Körper zum Stillstand gekommen sind und sich aufgelöst haben und ausgetreten sind, dass wir dann erst gestorben sind. Und wir versuchen dann auch den Menschen, egal ob das jetzt Buddhist ist oder nicht, ich versuche dann trotzdem, wenn ich irgendwie kann, für den Menschen diesen Raum zu erhalten, und zu schaffen und dann der Schwester vielleicht 20 Minuten später zu sagen, er ist jetzt gestorben, auch wenn das schon 20 Minuten vorher war. Also beim ersten Mal habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass mit mir sehr geschimpft wurde. Was? Der ist schon 20 Minuten tot? Wieso sagen Sie das denn nicht? Und ich war ganz schön erschrocken und ja, jetzt sage ich dann lieber nichts.
Was ist denn daran so wichtig, dass so eine Schwester meint, sofort müsste man reagieren.
Ja.
Was ist denn daran so wichtig?
Ja,
ob jemand 20 Minuten früher oder später gestorben ist.
Ja. Ich habe es mir auch nicht so richtig erklären können. Ich habe dann nur gedacht, vielleicht hatte sie ja auch Angst um mich. Also, dass sie sich irgendwie Sorgen gemacht hat, dass ich jetzt da alleine sitze. Aber verstanden habe ich es auch nicht wirklich. Und vielleicht ist es auch irgendwie diese Angst, die noch in so vielen Menschen vorherrscht. Das begegnet uns ja immer wieder. Dass einfach diese Angst noch da ist vor dem Sterben. Auch beim Pflegepersonal sehr stark. Und die wenden sich auch zum Teil an uns und mit den Fragen, ja, was machen wir denn dann und wie können wir da anders mit umgehen und besser mit umgehen. Und das ist ja schon auch sehr schön, dass da jetzt so viel passiert und dass es mehr Schulungen gibt und so. Genau, also über diese Phasen. Wisst ihr Bescheid? Und interessant dann vielleicht auch, dass wir auch dann ein bisschen gucken, das umzusetzen. Also zum Beispiel, wenn das Erdelement sich auflöst und wir wissen, alles fühlt sich schwer an. Man hat das Gefühl zu versinken im Erdboden, dass manchmal die Decke schon zu schwer ist, auch wenn das nur ein dünnes Lagen ist. Und dass man dann einfach weiß, Erleichterung verschaffen, Decke wegnehmen, vielleicht aufrichten. Das haben die Leute auch oft, dass sie das Gefühl haben, sie wollen hoch, so, ne? Immer wieder aufstützen. Oder wenn das Feuerelement sich auflöst und dass man Kühlung verschafft. Der Mund wird sehr trocken, das weiß man ja auch. Ja, und diese Trugbilder, das habe ich halt auch schon oft erlebt, dass Menschen irgendwas sehen, ne, Sachen im Zimmer wahrnehmen und so. Da kann man dann manchmal auch den Schwestern das erklären, ne, dass das in Ordnung ist, weil was auch oft passiert, ist zu viel Aktionismus. Dann muss das Fenster immer wieder geöffnet werden und geschlossen werden und nochmal dies und nochmal das und sollen wir nicht nochmal waschen. Und dann ist es manchmal auch gut, einfach nur Ruhe reinzubringen. Das muss nicht mehr so viel sein und es muss auch nicht noch unbedingt ganz viel wieder getrunken werden. Und da ist es auch oft wichtig, die Angehörigen zu beruhigen, dass die Angehörigen verstehen, man muss nicht mehr essen und man muss auch nicht mehr trinken. Und das ist kein qualvolles Verdursten, sondern der Körper hat nicht mehr das Bedürfnis.
Es gibt ein ganz tolles Buch von Domenico Borasio. Das ist ein Palliativmediziner, der ein Buch geschrieben hat über das Sterben. Mit ganz vielen detaillierten Informationen auch darüber. Kann ich wirklich empfehlen, das ist gerade ganz toll, wenn man nicht weiß, was soll man tun, auch jetzt noch was zu trinken geben oder noch zu essen geben und so weiter. Ne? Mhm. Er erklärt, warum nicht und ganz toll.
Das ist toll, das ist ein toller Tipp.
Ja.
Domenico Borasio.
Über das Sterben. Mhm. Ganz tolles Buch, sehr detailliert.
Ich habe die DVD mit dem Interview mit ihm, gerade der Pisa gegeben.
Ein
ganz wunderbares Interview mit ihm und sehr bereichernd.
Mit Borasio.
Mit Borasio.
Ja, das kann man dann vielleicht. Der war kürzlich in der Sendung bei. Das war toll.
Fantastisch. Ich habe es gerade weiter.
Super.
Mhm. Ja. Dann frage ich die Lisa mal. Die hat das. Ja. Ja, wichtig auch, das Gehör ist auch noch sehr lange intakt. Das wurde auch wohl wissenschaftlich bewiesen, so dass wir dann auch ganz viel singen oder mit der Stimme oder mit Mantras oder so mit den Menschen in Kontakt sind. Und ja, die besondere Bedeutung, ein friedvoller Geisteszustand im Buddhismus ja ganz wichtig, Aber dennoch, ich denke da immer an Ringo Tulku, der das auch so schön immer gesagt hat. Ja, es kommt halt darauf an, was einen beruhigt. Und das muss dann nicht was Buddhistisches sein. Selbst wenn man Buddhist war, er hat das wohl mal erlebt, dass jemand auch keine Ruhe gefunden hat. Und dann wurde gefragt, ja, was würde dich denn jetzt beruhigen oder worüber könntest du dich denn jetzt freuen? Und dann hat er irgendwie gesagt, Bratwürste. Und dann meinte Ringo Tulku, ja, wenn das so ist, dann sind das Bratwürste, dann musst du an Bratwürste denken. Und das fand ich so ein schönes Beispiel, ne? Halt dafür einfach immer wieder zu gucken, was ist das, was jetzt in dem Moment gerade das Richtige ist. Und wenn man viel praktiziert hat und wenn man seine Kraftquelle hat, auf die man sich in dem Moment verlassen kann, dann ist das wunderbar. Und ansonsten kann man gucken, ob man was anderes findet, womit man sich behelfen kann. Ja, und dann werden wir auch immer mal wieder gefragt, ja, buddhistischer Hospizdienst, gerade vom Buddhisten, macht ihr denn Poa? Kennt ihr euch denn aus mit Poa? Nein, wir machen kein Poa. Wir sind dazu nicht in der Lage. Wir sind keine Meister. Wenn es wirklich schwierige Fragen gibt oder auch manchmal, jetzt hatten wir halt auch das Glück und Ringo Tulku war gerade da und ein sehr schwer kranker Mann wollte ihn gerne sehen und Ringo Tulku ist dann auch mit mir zu ihm hingefahren und manchmal ist es halt das Glück, dass er da gerade da ist oder bei jemandem sein kann, aber wir würden das natürlich niemals von uns behaupten und dennoch denken wir, dass wenn man dort ist am Bett des sterbenden Menschen, man natürlich in eine Verbindung treten kann oder der Geist sich berühren kann und wir versuchen dann einfach möglichst viel Mitgefühl und liebende Güte in diesem Moment zu haben und zu entwickeln und einfach präsent zu sein und ja, eventuell überträgt sich dies oder eventuell begegnet sich dann mein Geist mit dem Geist des Sterbenden und vielleicht, wenn ich rein Herzens bin, kann er eventuell davon profitieren, ja. Gut. Dann noch einen wunderschönen Satz von Lama Shenpen Hukim, die auch ein ganz schönes Buch geschrieben hat, das habe ich draußen zur Ansicht hingelegt. Den Tod betrachtend fürchte ihn nicht, sondern lerne dem zu vertrauen, was von ihm nicht berührt wird. Andere betrachtend ruhe im Herzenswunsch, sie wirklich zu verstehen, der Sehnsucht zu wissen, was sie wirklich brauchen und was ihnen Glück bringt. Atme tief ein an diesen Ort, an dem alle Herzen sich vereinen. Verharre verbunden in Liebe, bis alle Sorgen schwinden. Ja, da haben wir nochmal Ringo Tulku Rinpoche. Und wir sind sehr dankbar, dass er unser Schirm ist, unser Schirmherr und Schirm, unter dem wir uns sicher fühlen. Und da sieht man ein bisschen von Bodhicitta, wie es jetzt aussieht. Unten, so sieht es jetzt ungefähr aus, das ist der Blick von der Straße. Und da unten rechts ist unser Büro. Und links kann man durchgehen, ja, da kommt jetzt dieser Tempelrohbau, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht. Ja.
Habt ihr die Idee aus eurem ambulanten Hospizdienst auch vielleicht sich ein stationäres Hospiz sich entwickeln zu lassen?
Da ist das Stichwort. Fast hätte ich es vergessen. Wir haben nämlich noch ein zweites Projekt auf die Beine gestellt, was jetzt begonnen hat. Also wir haben in dem, da müsste ich jetzt nochmal zurückmachen, also auf dem Nachbargelände von Bodhicharya ist ein Haus entstanden von einer Baugruppe. Da sind Eigentumswohnungen drin und wir haben einen Verein gegründet, der heißt Netzwerk für integriertes Wohnen und Leben bis zuletzt. Und wir haben 2 Etagen von diesem Haus gekauft, haben jetzt ganz viele Schulden und haben dort Wohnungen errichtet, 5 Wohnungen, weil uns in unserer Arbeit oft Menschen begegnet sind, die alleine waren, die sich aber Austausch gewünscht haben oder wünschen würden, vor allem auch mit Menschen, die auch betroffen sind, die das ein ähnliches Leid zu tragen haben oder eventuell auch spirituell sich austauschen zu können und die auch einfach für einen Hospizplatz noch nicht in Frage kommen, weil man da ja eher die letzten Wochen verbringt. Ja, und daraus ist diese Idee entstanden und das sind jetzt 5 einzelne Wohnungen, wo jeder richtig so seine Privatsphäre hat, auch mit eigenem kleinen Badezimmer und Küche, aber um ein Gemeinschaftswohnzimmer angeordnet und es gibt auch noch ein großes Gemeinschaftspflegebad, was auch so ein bisschen wellnessmäßig gestaltet ist und ja nicht so nach Pflege aussieht und mit großen Balkonen und Garten und Anschluss an Bodhicharya und da ziehen jetzt gerade die ersten ein. Ja. Und das ist, soll dann halt so eine Brücke sein, ne? Zwischen Hospiz und weil Pflegeheim, für viele ist Pflegeheim, gerade wenn das jüngere Menschen sind, was sollen die in einem Pflegeheim, ne? Wo eventuell auch noch viele demenziell erkrankte Menschen sind und sie dann auch ganz alleine wären. Das Problem ist jetzt halt noch, dass wir viel mehr Schulden machen mussten, als wir dachten und alles viel teurer wurde und jetzt sind die Wohnungen halt auch viel teurer geworden, als wir uns das gewünscht hätten. Das ist jetzt leider so, dass sich das jetzt keine Menschen leisten können, die halt Hartz IV empfangen. Und wir haben uns das eigentlich gewünscht, dass das so sein wird, aber es klappt jetzt erstmal noch nicht und es ist jetzt schon recht teuer, wobei es ist halt auch eine Betreuung mit drin, eine Koordinatorin ist noch mit dabei, die sich dann um die Leute auch kümmert. Ja, das liebe, liebe Geld, wenn das nicht immer so wäre. Auch unser Hospizdienst wäre schon 2-mal fast geschlossen worden. Wir haben es dann immer irgendwie noch geschafft. Letztes Mal war das so, dass jetzt ja Ringo Tulku da war und ich morgens mit ihm sprach und ihm sagte, Rinpoche, uns fehlen 15.000 Euro. Wir können sonst im Februar dicht machen. Und dann hat er abends eine Geschichte erzählt, die dann wiederum eine Dame so inspiriert hat, dass sie uns 10.000 Euro geschenkt hat. Ich nur dachte, danke Rinpoche. So kommen dann immer wieder irgendwelche Wunder, sodass es dann doch weitergeht. Und ja, das Problem kommt halt so zustande, also ein Teil zahlt halt die Krankenkassenvereinigung, also meine Stelle als Koordinatorin, die Supervision für die Ehrenamtlichen, die Dozenten für die Ausbildung, das zahlt alles die Krankenkasse. Aber da Bodhicharya kein großer Träger ist, wie das Deutsche Rote Kreuz oder andere große Träger, können sie es sich nicht leisten, dass wir keine Miete zahlen. Also Bodhicharya braucht einfach auch Mieter, um die eigenen laufenden Kosten zu decken. Ja, und das Ganze, was dann da noch dazu kommt, das sind dann so ungefähr 10.000 Euro im Jahr, die uns fehlen. Und die wir irgendwie aufbringen müssen und dann auch noch immer fleißig Fundraising machen und teilweise das dann immer geschafft haben, auch durch Stiftungen und ja, verschiedenste Wunder. Gut. Das war's, glaube ich. Dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn jetzt noch Fragen sind, vor allem was jetzt diese Idee der Sangha-Begleitung oder Sangha-Hilfe betrifft, also ich würde euch da wirklich auch nur zu ermuntern, weil ja, auch wenn man das jetzt nicht so professionell und im Großen macht, dennoch ja, kann man ja auch im Kleinen versuchen, das zu organisieren. Und wir sind gerne bereit als Hospizdienst in Berlin, meine Kollegin und ich auch und sicher auch die Lisa, euch da tatkräftig zu unterstützen und bei Fragen einfach auch da zu sein, ja, und euch zu helfen. Das wollen wir euch gerne anbieten. Ja, egal wie groß oder wie klein das ist, einfach bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden.
Vielen Dank, Michaela. Wir haben jetzt eine ganz, ganz intensive Zeit miteinander verbracht. Also du hast wunderbar vom Herzen her berichtet über eure Arbeit, über eure intensive Arbeit, über das, was da entstanden und gewachsen ist. Man kann dafür spenden. Du hast Flyer mitgebracht, wo eine Spendenverbindung draufsteht. Oder vielleicht können wir auch vorne noch ein Schälchen hinstellen, wer jetzt gleich gerne noch etwas spenden möchte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind alle gern an der einen oder anderen Stelle sehr berührt gewesen. Ich habe jetzt noch eine Bitte. Du hast so von dieser schönen Meditation gesprochen vorhin. Vielleicht wäre es ein wunderbarer Abschluss, wenn wir die doch noch machen können.
Okay.
Wäre das auch in eurem Sinne oder gibt es jetzt noch mehr?
Okay. Dann versuche ich das in Kurzversion, weil eigentlich dauert die ein bisschen länger. Das ist das mit den Lotusblüten aber. Wer keine Lotusblüten mag, ist jetzt. Der hat das ja schon in Kürze geschrieben. Genau, wir haben ein bisschen Musik dazu vorbereitet. Dann würde ich euch bitten, euch einfach in eine entspannte Position zu begeben. Also wer kann und mag, kann sich gerne auch hinlegen, weil ja, eigentlich ist das eine Meditation im Liegen. Einfach ankommen, den Atem wahrnehmen. Hier ein und aus, streicht. Vielleicht auch mal ganz tief einatmen und dann loslassen. Den Atem fallen lassen. Versucht euch ein bisschen hineinzuversetzen in die Situation, vielleicht in einem Bett liegend, vielleicht nicht mehr viel Möglichkeiten haben, hinauszugehen oder irgendwas zu machen. Sorgen, die euch quälen. Und dann stellt euch vor, ihr liegt auf Wolken gebettet. Den klaren Himmel über euch. das Licht der Sonne. Strahlen sanft berührt. Und diese Sonne könnt ihr euch vorstellen als eure persönliche Kraftquelle. Sie scheint auf euch und wärmt und stärkt den Körper. Und dann lösen die Wolken unter euch sich sanft auf, ziehen dahin und ihr liegt auf dem Wasser, das sanft euren ganzen Körper umspült. Und die Sonne scheint aufs Gesicht und auf dem Gesicht, auf der Stirn befindet sich eine Lotusblüte, die sich sanft öffnet und sich dem Licht zuwendet. Die Stirn wird glatt und entspannt durch die Öffnung der Blüte. Dass ein freudiges Lächeln bis in den Körper hinein strahlt und das Herz berührt. Dann öffnet sich auch am Herzchakra der Mitte der Brust eine Blüte, die sich auch zur Sonne hinwendet. Handflächen, die locker neben dem Körper liegen, öffnen sich zwei Lotusblüten. Und auch an den Fußsohlen öffnen sich zwei Lotusblüten. Hin zur Sonne. Und auch im Bauch, Nabel, öffnet sich eine Lotusblüte, wendet sich zur Sonne, nimmt das Sonnenlicht auf. So liege ich da, ganz entspannt, mit allen meinen Blüten, meiner Kraftquelle zugewandt. Die mir ganz viel schenkt, an Liebe, Licht, Geborgenheit. Und ganz viel Licht fließt vor allem die Lotusblüte in meinem Bauch, mein Bauchnabel. Ganz viel Licht. Und Schultern lege ich die Hände übereinander auf den Bauch und schließe ganz sanft die Lotusblüte mit dem Licht. Das Licht verweilt dort geborgen wie eine Perle, eine kostbare Perle. Ich weiß, diese kostbare Perle ist immer da. Ich habe sie immer hier bei mir verborgen. Und freue mich darüber. Bin dankbar, diesen großen Schatz bei mir zu tragen. Dann richte ich die Aufmerksamkeit sanft wieder auf den Atem, wie er ein- und ausgeht. Und kann dann, wenn ich möchte, langsam wieder die Augen öffnen. Möchte ich noch die Widmung sprechen zum Abschluss? Das machen wir auch immer. Mögen durch die Kraft, können wir auch zusammen, genau. Obwohl ich sage es vielleicht anders. Aber vielleicht sagt ihr, ich höre zu. Ist auch mal schön.
Alle Wesen von zerstörerischem Tun und Denken ablassen. Und in Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und Harmonie zusammenleben. Mögen alle Wesen, Kraft dieser Bemühungen, verdienstvolle Handlungen und Weisheit sammeln können. Und mögen sie die zwei heiligen Körper erlangen, welche aus verdienstvollen Handlungen und Weisheit entstehen. Möge der Dalai Lama, der große Ozean, der Halter der Lehre lange leben. Möge der Geist der Einsichtsvollen sich wie ein Lotus entfalten und möge unter der Sonne von Belehrungen und Praxis alle 10 Himmelsrichtungen glückbeschieden sein.
Vielen Dank. Es war ganz schön hier.